Wahl vorerst nicht mehr bei Wahlen antreten kann. Der führende Vertreter der Linkspartei, Mélenchon, sagte, eine solche Entscheidung liege beim Wahlvolk, nicht bei Gerichten. Ähnlich hat sich der Fraktionschef der konservativen Républicains geäußert. Le Pen wurde das passive Wahlrecht entzogen, weil sie EU-Gelder veruntreut hat. Außerdem wurde eine mehrjährige Haftstrafe verhängt, die sie aber nicht im Gefängnis verbüßen muss. Der russische Staatschef Putin betont seine anhaltende Bereitschaft zu Gesprächen mit US-Präsident Trump, auch nach dessen harter Kritik an ihm. Ein Kreml-Sprecher sagte, Putin bleibe offen für einen Kontakt zu Trump. Der hatte gestern erklärt, er sei stinksauer auf Putin wegen dessen Haltung im Ukraine-Krieg. Frank Eichmann.
Den US-Vorschlag einer umfassenden Waffenruhe hatte Russlands Präsident bereits abgelehnt. Vergangene Woche sprach Putin dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj erneut ab, überhaupt legitimes Staatsoberhaupt zu sein. Das Land solle zunächst unter UNO-Verwaltung gestellt werden, dann könnten eine Präsidentschaftswahl und erst danach ein Friedensabkommen folgen.
In Myanmar hat die Militärregierung inzwischen mehr als 2000 Tote durch das schwere Erdbeben bestätigt. Bei der Katastrophe vom Freitag sind zudem knapp 4000 Menschen verletzt worden, über 200 werden noch vermisst. Die Weltgesundheitsorganisation bittet dringend um Spenden. Aus Genf Katrin Hondel.
Weil an vielen Orten in Myanmar die Strom- und Wasserversorgung ausgefallen sind, bestehe ein erhöhtes Infektionsrisiko, teilt die WHO mit. Das ganze Ausmaß der Katastrophe sei noch nicht vollständig abzusehen. Nach ersten Berichten, so die WHO, seien 3 Krankenhäuser vollständig und 22 weitere teilweise zerstört worden.
In der Berliner CDU-Bundeszentrale sind die Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD am Nachmittag in eine neue Runde gegangen. Besonders bei den Themen Finanzen und Migration gibt es noch deutliche Meinungsverschiedenheiten. CSU-Chef Söder setzt nach eigener Aussage darauf, dass in den kommenden Tagen gerade bei Finanzfragen ein Durchbruch gelingt. Die Inflationsrate in Deutschland ist leicht gesunken. Wie das Statistische Bundesamt mitgeteilt hat, verteuerten sich Waren und Dienstleistungen im Schnitt um 2,2% verglichen mit dem Vorjahresmonat. Im Januar und Februar lag die Rate noch bei 2,3%. Vor allem Nahrungsmittel und Dienstleistungen haben sich im März verteuert. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter, abends viele Wolken, im Süden einzelne Schauer, zurzeit in Berlin-Marzahn 9 Grad und in Klettwitz 10. Nachts im Süden wolkig, von Norden her klar und trocken, plus 3 bis minus 1 Grad die tiefsten Temperaturen. Morgen nach Nebel teils sonnig, teils Quellwolken, dabei trocken, maximal 15 Grad. Die Zeit 18.03 Uhr.
Radio 3 am Nachmittag mit Susanne Papavassiliou.
Hallo und gleich auch mit Charlotte Brandy. Die Musikerin hat gerade ein Buch rausgebracht, ihr Romandebüt. Davon erzählt sie uns gleich. Vorher hören wir Daniel Kanzu. Der hat auf seinem Album World Beggar Lieder und Texte für Jiddisch adaptiert. Bei uns in Europa. Und da muss ich jetzt gleich schon mal korrigieren. Das ist nicht Daniel Kahn, falls Sie jetzt auf das Jiddische gewartet haben. Braggin' and Brass heißt dieses Stück von Emmett Cohen. Thank you. das gibt schon mal den Groove vor, das Tempo vor, dass wir jetzt hier gleich nachlegen. Bragging and Brass, Emmett Cohen ist das und Charlotte Brandy habe ich versprochen und wir hören sie jetzt erstmal singend. So kennt man sie ja bislang. Vor der Sendung haben wir uns über ihr Romandebüt Fischtage unterhalten. Wir bleiben auch musikalisch schon mal tierisch. Hier ist sie mit Meine Hunde.
In der Mitte vieler Spiegel. Ein Panoptikum vielleicht. Fährt dahin mein frohes Selbst. Einem Thermometer gleich. Schneidet Zeit in zwei und misst die Kälte und die Wärme. Fühlt voran, weiß, wo es ist. Am Himmel Vogelschwärme. Leuchten grau und silberblau. Halt von fern
Musik von und mit Charlotte Brandy, so kennt man sie vor allem, aber ab jetzt auch als Autorin, nicht nur von Liedtexten, sondern eben von einem ganzen Buch. Fischtage heißt es, am Mittwoch stellt sie es im Maschinenhaus der Kulturbrauerei in Berlin-Prenzlauer Berg vor und ich freue mich, heute schon mit ihr darüber zu sprechen. Herzlich willkommen bei Radio 3, Charlotte Brandy.
Hallo, freut mich.
Texten für Musik und Texten für ein Buch, das hat zwar das Texten oder das Schreiben gemeinsam, ist aber eben doch nochmal was ganz anderes, oder? Wie kam es zu diesem Sprung in die Literatur?
Manchmal passieren einem ja so glückliche Fügungen und man wusste gar nicht, dass man eigentlich schon lange darauf hingesehnt hatte. Aber Rocco Schamoni hatte mal eine Kolumne bei dem Rolling Stone Deutschland. Und als wir uns kennenlernten, hat er wenig später gesagt, du, ich habe keine Kapazitäten mehr, möchtest du diesen Kolumnenplatz haben? Daraufhin habe ich freudestrahlend bejaht und mein frisch gebackener Redakteur Mike Brüggemeier hat mich, weil er meine Schreibe gut fand, einem bekannten Literaturagenten empfohlen, der mich umgehend an den Ullstein Verlag vermittelt hat. Also diese Kette ist für mich immer noch gerade etwas unglaublich, aber genau, wundervoll und ich bin zutiefst dankbar.
Und war das dann aber trotzdem erstmal schwer, sich ein anderes Schreiben reinzudenken? Meine gut, Kolumne und Buch ist nicht ganz so weit entfernt.
Ja, genau. Wenn man es so sieht, dann waren die Portionen sozusagen, haben sich langsam vergrößert. Also von meinen Songtexten, die ja auch, wer mich kennt, nicht unbedingt immer knapp sind, hin zu einer Kolumne, die ja schon ein gewisses narratives Geschichtenformat haben kann. Aber jetzt 304 Seiten Roman, das war definitiv ein Sprung ins kalte Wasser. Diesem Textformat musste ich mich erstmal annähern.
Ich finde es sehr gelungen. Ich bin jetzt keine Literaturkritikerin, aber ich habe das Buch echt richtig gerne gelesen. Fischtage ist, wenn man so will, ein Coming-of-Age-Roman, in dem wir Ella kennenlernen, 16 Jahre alt und ausgestattet mit einer enormen Portion Wut. Gleich zu Beginn heißt es, ist ein super Satz schon, die Tobsuchtsanfälle kamen das erste Mal mit 13. Die anderen aus meiner Klasse sind in die Pubertät gekommen. Bei mir hat jemand stattdessen bloß eine Schraube gelockert. Das ist witzig, aber auch ja sehr ernst. Wut, da erinnern sich viele vielleicht auch noch dran oder haben sie auch noch. Das ist eine Wut, die es ihr sogar unmöglich macht, Freundschaften zu führen. Wie kam sie auf diese ja auch sehr gewalttätige Wut?
Ich glaube, langsam zu begreifen, wofür Literatur da sein kann für den Schreibenden, also für die schreibende Person. Und bei mir ist es, glaube ich, wirklich, was wäre, wenn die Themen und die Fragen, die ich ans Leben habe, von einer anderen Person, die es nicht gibt oder die ich mir ausdenke, die nicht ich ist, ausgelebt werden. Also ich bin doch harmoniesüchtiger, als es manchmal den Anschein hat. Wir alle müssen dazugehören. Das ist eins der Urgefühle vom Menschen. Ausgestoßen werden ist mit Todesangst verbunden. Und deswegen müssen wir uns irgendwie benehmen und irgendwie miteinander klarkommen. Aber die Wut, die ich, glaube ich, in meiner Pubertät nicht so richtig ausgelebt habe, die hatte sich weiterhin irgendwo in mir versteckt und hat sich in der Stimme von Ella Bahn gebrochen. Und dann wurde das aber zu was Zweitem. Also es wurde zu mehr als meinem eigenen Leben. Es wurde zu einem eigenen Leben. Und das war diese besondere Portion Magie, von der ich vermute, dass nur Literatur die inne hat. Also ja.
Ella reagiert ja mit einer enormen Feinfühligkeit auf alles, was Bullshit ist. Das ist ein ganz wichtiger Faktor in ihrem Leben und in dem Buch. Und diese Wut richtet sich gegen vieles, aber auch gegen ihre Eltern, die sie als Junkies bezeichnet. Es sind aber jetzt nicht Junkies im klassischen Sinne, oder?
Ich glaube, dieses Wort ist ganz veraltet. Das sollte man gar nicht mehr sagen. Es sind entweder drogensüchtige Menschen oder drogenkranke Menschen. Und das weiß Ella im Grunde auch, aber sie bezeichnet deswegen nur ihre Eltern so, damit sie denen nochmal extra einen mitgibt, weil das so mondäne Künstler sind, die in einem geerbten großen Haus wohnen, die altes Geld haben und daraus irgendwie nichts Tolles machen, sondern selbst verliebt in ihrem Dünkel vor sich hin trippen. Und quasi so eine Art Hedonismus an den Tag legen, an dem Ella abrutscht und dem sie auch nicht beikommen kann. Und das macht Ella natürlich extrem ohnmächtig.
Was ich wirklich ein bisschen faszinierend finde, ich habe das Buch gelesen vormittags und habe nachmittags, was ich wirklich sehr, sehr selten mache, Bob Dylan gehört. Und dann ist mir erst hinterher klar geworden, ich habe vorher in ihrem Buch gelesen, dass Ella Bob Dylan also auch richtig unmöglich findet. Es war gar keine Absicht, es war auch keine Trotzreaktion. Aber es fand ich witzig, da habe ich nochmal drüber nachgedacht, wie kommt eigentlich Ella darauf, Bob Dylan blöd zu finden und ihm Bullshit vorzuwerfen?
Ja, das ist die 16-jährige von so, ich sag mal, Kultursnobs. Also eine 16-Jährige mit solchen Eltern, die wettert nicht gegen Taylor Swift, die ist ihr egal, sondern die wettert gegen den Helden ihrer Eltern. Und Bob Dylan ist in einer bestimmten Szene, ist er einfach sozusagen der King, der für andere Michael Jackson war oder Elvis oder so. Also in der Songwriting-Zunft ist Bob Dylan eine so feste Größe. Es ist eigentlich Songwriting, wenn man Songwriting im Lexikon nachschlägt, taucht da Bob Dylans Foto auf.
Ein unumstößlicher Gott.
Ganz, Dankeschön. Ein unumstößlicher Gott. Und die Power eines Teenagers ist, auf die Welt zu kommen, eine gewisse Verantwortung schon zugeteilt zu kriegen und eine gewisse Sprache auch zugeteilt zu kriegen. Also hier, sag mal, was du denkst. Und dann ist der Teenager so, ey, was macht ihr hier eigentlich? Warum sollte ich annehmen, was ihr mir vorsetzt? Und Ella hat gar keine Ahnung, wie gut Bob Dylan ist. Das kann die überhaupt noch nicht einschätzen. Die mag andere Musik. Die mag Björk, die mag Drum and Bass, die mag FX Twin. Elektromusik, die sie irgendwie nicht belabert, weil Bob Dylan für sie dann auch so ein Laberkopf ist.
Ja, ist er ja auch.
Aber, aber das heißt, das ist der Grund. Bob Dylan ist ein unumstößlicher Songwriting-Gott und ihre Eltern verehren ihn, also wird sie was an ihm finden.
Jetzt müssen wir natürlich unbedingt noch auf den Fisch in Fischtage kommen. Der kommt irgendwann ziemlich plötzlich in dem Buch und ist dann da. Und dieser Fisch ist ein sprechender Fisch, aber es ist kein richtiger Fisch. Am besten beschreiben Sie, was das für ein Fisch ist. Ich hatte ein visuelles Rätsel vor mir.
Okay, vielleicht kennen diese Art Fisch auch nicht alle. Ich nicht. Ah, okay, das ist sehr interessant. Das hätte ich mal wissen müssen beim Buchschreiben. Hätte ich das vielleicht noch ein bisschen mehr ausführen können. Es gibt eine Art Angler-Merchandise und das ist, kam auf Ende der 90er Jahre in Amerika. Es ist eine Plakette, die oft so eine Holzoptik hat. Auf der ist ein Plastikfisch angebracht mit Batteriebetrieb und wenn man auf den Anschaltknopf drückt, dann dreht der den Oberkörper in die Richtung des Menschen und macht sein Maul auf und singt ein Lied. Und diese Fische singen in der Regel You Can Leave Your Head On oder Sweet Home Alabama. Und mein Fisch oder Der Fisch, den Ella trifft, der singt Don't Worry, Be Happy und behauptet von sich, immer wenn er das singen muss, dann passiert demnächst irgendwas Schreckliches, was Gefährliches.
Die beiden gehen eine enge Beziehung miteinander ein.
Ja, genau. Also der Fisch ist eine Unke auf Ellas Suche, denn Ella muss auf die Suche gehen. Ihr kleiner Bruder verschwindet und in diesem Moment muss Ella raus aus ihrem gut aufgebauten Kokon und durch Dortmund irren und sich auf die Suche machen nach ihrem Bruder. Und der Fisch ist dabei und sagt, ich bin dein Alarmsystem und wenn ich anfange, Don't Worry, Be Happy zu singen, dann nimm dich in Acht, dann droht Gefahr.
Hatten Sie mal so einen Fisch?
Nee, ich warte auch eigentlich seit das Buch letzten Freitag erschienen ist, darauf, dass mir irgendjemand diesen Fisch schenkt. Aber bisher ist es noch nicht passiert.
Also vielleicht können wir ja Abhilfe schaffen. Wer weiß, vielleicht gibt es hier in Berlin oder in Brandenburg irgendwo so einen Fisch und kann Ihnen diesen Fisch vorbeibringen. Übermorgen im Maschinenhaus in der Kulturbrauerei stellen Sie ja diesen Roman vor an der Seite unserer Radio 1-Kollegin Marion Brasch. Ich möchte aber ganz gerne nochmal auf den Bullshit-Faktor kommen. Ella findet ja in dem Buch On Bullshit von Harry G. Frankfurt zu ihrer Sprache. Da geht es um Bullshit. Und ich habe mich dann gefragt, haben Sie eigentlich durch diese Beschäftigung mit diesem Begriff und diesem Phänomen ja auch ein feines Gespür dafür bekommen, nicht nur wann andere in die Bullshit-Falle tappen, sondern Sie selbst auch?
Ja, Gott sei Dank. Aber das ist wirklich seitdem ich mich konfrontieren muss, damit ein Buch über eine 16-Jährige geschrieben zu haben, merke ich, dass das Alter oft, zumindest bei mir, unheimlich viel ausmacht. Also ich sag mal so, noch vor 10 Jahren hätte ich, und da war ich immerhin schon 30, hätte ich nicht direkt das bei mir dann auch gesucht, den Bullshit. Da wäre ich noch vielleicht eher davon ausgegangen, der findet eher bei den anderen statt. Aber Sie haben das genau richtig erkannt. Also ich glaube, man bullshittet wirklich als erwachsener Mensch permanent sich durch die Welt. Das definiert sich ungefähr so, dass man Kompetenz vortäuscht in Bereichen, in denen man sie nicht hat. Darauf können wir uns wahrscheinlich alle einigen, dass das gerade wirklich der Status quo ist und der Modus operandi, dass wir alle die ganze Zeit, ja, ach, was ich wieder gehört habe oder die Situation in sowieso. Und man arbeitet mit Schnipseln, mit Fetzen, aber man hat eigentlich kein tiefes Wissen mehr. Und das fällt laut Harry G. Frankfurt unter die Definition Bullshit.
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Debüt und schön, dass Sie bei uns waren.
Vielen, vielen Dank.
Charlotte Brandy, wie gesagt, am Mittwoch stellt sie es persönlich vor im Maschinenhaus in der Kulturbrauerei um 20 Uhr im Prenzlauer Berg.
Se não tem lugar, gosto de você, nada que perder. Quero te levar, quero te levar. Bem, me quer, mal, me quer, bem, me quer. Mal, me quer, bem, me quer, mal, me quer. Samba no quintal, tem futebol, tem coisa e tal. Tem tudo a ver, tem catupê, sabará. O que você não vê, preste atenção na situação. Algo mudou, sabe que vou me matar. Onde já se viu, eu já entendi. Não vou discutir, eu já decidi. Não vou esperar, eu vou repetir. Volto pro Brasil. Você quer ficar, você quer ficar. Olha o céu azul. Coração na mão, como vai fazer se não tem lugar? Gosto de você, nada que perder.
Radio 3. Die Gedanken sind frei. Heute?
Der griechische Philosoph Epikur.
An alle Begierden richte man diese Frage: Was wird mit mir geschehen, wenn das erfüllt wird, was die Begierde erstrebt? Und was, wenn es nicht erfüllt wird?
We cry so wise all the time. Say what you mean. Don't be shy, you're with me. We lost our
same, same. But different. Vielleicht erkennen Sie ja das Stück Lost von Wayne Shorter hier wieder. Eine Neubearbeitung wichtiger Blue Note Label Songs sind zu finden auf dem Album Blue Note Reimagined. Da gibt es jetzt schon die zweite Version und davon hat auch dieses Stück gestammt. 1829 ist es.
Radio 3. Kultur kompakt.
Mit Ortrun Schütz und da geht's jetzt um den hier.
Epilog. Untergeschoss, dies ist ein Keller, hier lebe ich. Dies hier ist dunkel, feucht und angenehm. Dies ist ein Keller, hier lebe ich. Dies hier ist ein Schoß.
Das war Blixer Bargeld, der Frontmann und Gründer der Berliner Band Einstürzende Neubauten. Wie er es schon gesagt hat, er hat hier Epilog gesungen. Das war der Anfang vom Album Haus der Lügen, Mitte der 90er Jahre. Blixer Bargeld galt lange als Bürgerschreck und Hausbesetzer, ist mit 66 Jahren jetzt aber tatsächlich mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Der Orden wurde ihm zusammen mit 7 weiteren Kulturschaffenden heute in Berlin von der Kulturstaatsministerin Claudia Roth überreicht. Die Träger des Verdienstkreuzes am Bande seien wichtige Vorbilder für die Kreativen unseres Landes, hat sie dabei erklärt. Sie eine das Ziel eines friedvollen Miteinanders.
Ja, und wer waren die anderen Vorbilder?
Der Künstler, hoch, jetzt habe ich mich sehr laut auf den Kopfhörer gedreht aus Versehen. Hier, der Künstler Olafur Eliasson zum Beispiel war dabei, die Kulturpolitikerin Eva Hubert von den Grünen, die Sprachwissenschaftlerin Luise F. Pusch, die Schauspielerin Ilse Ritter und Sophie Reuss und auch die Künstlerin Cornelia Schleime waren mit dabei.
Herzlichen Glückwunsch an alle Sie. Heute ist der Transgender Day of Visibility, also der Tag der Transsichtbarkeit. Und der steht nach dem Wahlsieg von Donald Trump und der Beschneidung von Transrechten in den USA unter einem ganz besonderen Vorzeichen.
Verschiedene queere AktivistInnen und MenschenrechtspolitikerInnen haben sich heute zu Wort gemeldet und vor Rückschritten bei LGBTI-Rechten gewarnt. In den USA sehen wir gerade, wie schnell man Transmenschen entrechten und unsichtbar machen könne, hat heute zum Beispiel Sven Lehmann, der Queerbeauftragte der scheidenden Bundesregierung, auf Blue Sky gepostet. Trump dürfe für die neue Bundesregierung kein Vorbild sein. Das Selbstbestimmungsgesetz müsse bleiben, lauten seine Forderungen. Im Moment gibt es ja tatsächlich Überlegungen aus der Union, Transmenschen das Recht auf Selbstbestimmung wieder zu entziehen. Der LSVD+, der Verband queerer Vielfalt mit Sitz hier in Berlin, hat heute außerdem zum wiederholten Male auf der Plattform X seine Forderung erneuert, queere Menschen in Artikel 3 des Grundgesetzes zu schützen. Das finde ich irgendwie besonders witzig, dass sie das auf X gepostet haben. Das ist ja die Plattform von Elon Musk und der hat ja bekannterweise seine Trans-Tochter verstoßen. Also irgendwie ein witziger Move. Und die europäischen Grünen, die haben auch was geschrieben. Die haben dazu aufgefordert, eine Petition gegen das CSD-Verbot in Ungarn zu unterzeichnen.
Und du hast noch einen Kulturtipp, Ortrun, das schickst du uns heute zu einem Record-Release-Konzert in den Schokoladen in Berlin-Mitte.
Der in Berlin lebende Experimentalmusiker und Künstler Otis Mensah, dessen Arbeit sich über die Bereiche Literatur und Klang erstreckt, präsentiert da nämlich sein Debütalbum Before the Noise My Cousin. Darin erforscht er verschiedene Vorstellungen von Jugend, ihrer Vergänglichkeit und ihrem Unbehagen. Er ringt dabei um ein tieferes Gefühl von Verwandtschaft und Heimat. Und das alles mit traumhaften Klängen und gewagten, abstrakten Rap-Kadenzen, so heißt es.
Rap-Kadenzen.
Rap-Kadenzen. Und das klingt so.
I I walk the night just mortified by life. Lights might burn my eyes like we live, we learn, we love, we earn, we yearn, and the tables turn like oh. Hasty motives, heavy shoulders, hazy motion, keeling over. Daisy days, the nights grow colder, time moves slower. Fight emotions, plights and potions, riding overs. Comatose when hope arose. Nose and patchwork souls, holes and spirit blows. Poems on Polaroid pictures, rolling on rivers.
Na, so klingt der Titelsong vom Debütalbum Before the Noise, My Cousin von Otis Minzer. Der tritt heute damit um 20 Uhr im Schokoladen in der Ackerstraße Berlin-Mitte auf. Ab 19 Uhr sind die Türen offen und der Eintritt, der ist frei.
Und da gibt es dann jede Menge Rap-Kadenzen. Danke, Otto.
Genau.
Kultur kompakt. Auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB. Die ARD wird 75.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen.
Berliner aus dem Ost- und Westteil der Stadt erklettern die Mauer.
Neuartiges Coronavirus.
Unser öffentlich-rechtliches Programm berichtet unabhängig, informiert und erzählt. Aus der Gesellschaft, für die Gesellschaft, für alle.
Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder.
Tja, hier spricht keiner mit der Frosch und ich gebe jetzt zurück zur ganz normalen Schuh. Schau!
Den 75. feiern wir nun gemeinsam mit einer Jubiläumsaktionswoche. Wir von Radio 3 steuern unser Kultur-Know-how bei. Und wir senden Hörenswertes aus allen Sendeanstalten bundesweit.
Sensationell!
75 Jahre ARD. Die Jubiläumsaktionswoche vom 31. März bis zum 5. April. Radio 3, wie es euch gefällt.
So we go. I guess that I'm the same, so who's to blame? Just the same, I'd like to know. Occasionally, some room to breathe is exactly what I need. And how way.
Up Lake Street Dive waren das. Barbara Frischmuth, sie galt als Grande Dame der österreichischen Literatur, keine bequeme. Die Klosterschule war ihr erster erfolgreicher Roman. Darin beschreibt sie, wie autoritär es in dieser Klosterschule zuging. Widerspruchsgeist und Gerechtigkeitsgefühl ausgeprägt bei Frischmuth. Ihre Bücher wurden immer politischer. Erst vor wenigen Wochen war der Band Die Schönheit der Tag- und Nachtfalter mit fantastischen Naturerzählungen erschienen. Jetzt ist sie im Alter von 83 Jahren gestorben. Wolfgang Fichtel erinnert an sie.
Die Klosterschule war ihr erster Erfolg, der Titel ihres ersten Romans, der sie als Schriftstellerin bekannt machte, nicht nur in Österreich. 1968 war das. Barbara Frischmuth hat darin einen Teil ihrer Kindheit und Jugend verarbeitet. Sie beschrieb, wie autoritär Mädchenerziehung hinter Klostermauern damals oft war und wie erfolglos, positiv gedacht, bei einer wie der Klosterschülerin Barbara Frischmuth. Es hat ihr Gerechtigkeitsgefühl geweckt, ihren Widerspruchsgeist, auch ihre Fantasie, die sie dann beim Schreiben ausleben konnte.
Ich habe ja schon als Kind geschrieben und ich habe vor allem in der Klosterschule immer Geschichten erzählen müssen. Im Schlafsaal vor dem Schlafengehen, da hat sich dann manchmal auch eine von den jüngeren Nonnen reingesetzt, still und heimlich und hat zugehört.
Geschichten aus Tausend und einer Nacht, das hat sie als Kind gelesen, verschlungen, aufgewachsen bei ihrer Mutter im Parkhotel in Altaussee im steirischen Salzkammergut. Die Mutter war die Hotelchefin, der Vater getötet im Zweiten Weltkrieg in Russland. Auf Hotelfachschule hatte die junge Barbara keine Lust, stattdessen Studium der Orientalistik, Geschichten erzählen, sich zu Wort melden, selbstbewusst. Der Literaturbetrieb damals in Österreich war, mit wenigen Ausnahmen, ein Männerladen. So waren dann auch die Bücher, sagt nicht nur Barbara Frischmuth.
Ich meine, die Befindlichkeit von Männern haben wir jetzt seit einigen Jahrtausenden immer wieder in der Literatur vorgesetzt bekommen. Ich glaube, dass da ein bisschen mehr Mut gemacht werden sollte und ein bisschen weniger Opferliteratur, die kennen wir.
Mut machen anderen Frauen, darum ging es ihr auch, auf ihre Art.
Also mich interessiert vielmehr, wie man das hinter sich lassen kann und wie man sich wehren kann, wie man an sich selbst glauben kann.
Barbara Frischmuth, Jahrgang 1941, geboren in der Steiermark, galt als Grande Dame der österreichischen Literatur. Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen streute auf seinem Social-Media-Account ehrerbietige Rosen für die gerade Verstorbene. Frischmuths Wort wurde auch in Politik und Gesellschaft gehört. Politik war lange Zeit auch ihr Thema. Über die Verhältnisse ist ein Schlüsselroman Ende der 80er Jahre die literarische Hauptfigur, ein österreichischer Bundeskanzler. Einander Kind, das Buch kurz danach, beschreibt Kriegs- und Nazi-Biografien, arbeitet damit die österreichische Affäre Waldheim auf, der Fall des Ex-UN-Generalsekretärs, der trotz Verstrickung in den Nationalsozialismus von einer Mehrheit in Österreich zum Bundespräsidenten gewählt worden war. Zuletzt kritisierte Frischmuth den Missbrauch von Sprache in der österreichischen Politik.
Man hat manchmal das Gefühl, gewisse Politiker bedienen sich einer Sprache einfach, um herauszufinden, was noch möglich ist, ohne dass der Protest zu groß wird oder ohne dass sie dafür jetzt stimmenmäßig bestraft werden.
Es geht dabei um die Wörterbücher der Populisten. Ein solcher als Bundeskanzler in Österreich blieb Barbara Frischmuth erspart. In ihrem letzten, kurz vor ihrem Tod erschienenen Buch ging es um, so der Titel, Schönheit der Tag- und Nachtfalter. Ihre andere große Leidenschaft, die Natur und der Mensch mittendrin. Barbara Frischmuth starb mit 83 Jahren in ihrer Heimat Altaussee im Salzkammergut.
Und an sie hat in diesem Nachruf Wolfgang Fichtel erinnert. We'll be right back.
Trino suena.
Agony, The Muse heißt dieser Titel, was man übersetzen kann mit Qual der Muse. Und das war die Berliner Künstlerin, Indie-Rock-Alternative-Pop-Musikerin Laura Vane um 18.50 Uhr, 10 vor 7 hier auf Radio 3. Hier haben wir jetzt einen, den wir schon länger kennen, Nick Cave and the Bad Seeds. Final Rescue Attempt, Wild God, sein Album kam letztes Jahr raus. Ein sehr persönliches Album, mal wieder.
The last time you came around here, it was to rescue me. You arrived just in time with your customary flair. You rode through the rain all the way from Castellane with the wind and the wind, all the wind, all the wind in your hair. After that,
nothing ever really hurt again. Nothing ever really hurt, not even ordinary pain. As we'd sit, you and me, by the great aching sea, in the rain, in the rain, and the rain, oh, the rain, oh, the rain. And I will always love. Gods that you now defend. And what purpose do they serve now at the end of time? That we lay on our beds with the rain on our heads and my hand. Searching for your hand, searching for my hand, searching for your hand, searching for mine. And I will always love.
Rescue Attempt, Nick Cave and the Bad Seeds sind das, ein Song vom Album Wild God. Ja, drei Alben lang hat sich ja Nick Cave mit dem Tod seines Sohnes beschäftigt. Und auf diesem Album, da sieht es so aus, als wäre er wieder optimistischer unterwegs. Allerdings einen fröhlichen Nick Cave erleben wir auch hier nicht. Die Zeit ist es 18.54 Uhr, gleich 5 vor 7. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit dem Berlin-Hörspiel, wie sich alles verdichtet in Blumen. Da geht es um die letzten Jahre von Max Liebermann und seiner Frau Martha und ihren Garten im Wannsee. Ich bin Susanne Papavasilio und wurde heute Nachmittag hier unterstützt von Silke Merten und Ortrun Schütz. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.
See the clearing, the sawdust calls for the girl in pink on a milk white horse. See the girl in pink on a milk white horse. Cantering over the sawdust course. The spangles twinkle, his pale flanks shine. Every hair on his tail is fine. See the girl in pink on a milk white horse. Cantering over the sawdust course. While his hoofbeats fall like rain, over and over and over again. Bright as a comet, his mane blows free as she points a toe. See more beautiful.
as a girl in pink on a milk white horse, cantering over the sawdust course. As a girl in pink on a milk white horse, cantering over the sawdust course. So beautiful to me. As a girl in pink on a milk white horse, cantering over the sawdust course. As a girl in pink on a milk white horse, cantering over the sawdust cars. As a girl on a milk white horse, cantering over the sawdust cars.
Sie ist der absolute Publikumsliebling. Hat den Tschaikowski-Preis und den Bernstein Award. Ihr Spiel von fast überwältigender Aufrichtigkeit, so die Musikkritik. Sie können sie jetzt erleben. Die junge Cellistin Anastasia Kobiekina mit einem der schönsten Themen für Cello überhaupt. Im Cellokonzert von Robert Schumann. Auch auf dem Programm Franz Schuberts C-Dur-Sinfonie, die Große, ein Werk, das Schumann liebte. Anna Skrileva dirigiert das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt. Anastasia Kobiekina spielt auf ihrem Stradivari-Cello. Am Freitag in Frankfurt-Oder in der Konzerthalle Karl Philipp Emanuel Bach. Radio 3, wie es euch gefällt.
Radio 3. Die Nachrichten.
Um 19 Uhr mit Werner Schoninger. Guten Abend. In Frankreich kritisieren Politiker, dass die Rechtspopulistin Le Pen laut einem Gerichtsurteil vorerst nicht mehr bei Wahlen antreten kann. Der führende Vertreter der Linkspartei, Mélenchon, sagte, eine solche Entscheidung liege beim Wahlvolk, nicht bei Gerichten. Ähnlich hat sich der Fraktionschef der konservativen Républicains geäußert. Le Pen wurde das passive Wahlrecht entzogen, weil sie EU-Gelder veruntreut hat. Außerdem wurde eine mehrjährige Haftstrafe verhängt, die sie aber nicht im Gefängnis verbüßen muss. Union und SPD haben sich am Nachmittag zu weiteren Koalitionsgesprächen getroffen, diesmal in der CDU-Parteizentrale in Berlin. An den Beratungen nehmen die Verhandlungsführer der 19 Arbeitsgruppen teil. Aus dem Hauptstadtstudio Eva Ellermann.
Es sind die dicken Brocken, die CDU, CSU und SPD jetzt angehen müssen, um zu einem Koalitionsvertrag zu kommen. Steuern, Wirtschaft, Migration. Die Verhandler dämpfen deshalb inzwischen die Erwartungen, dass es zu einem schnellen Abschluss kommt. Gründlichkeit müsse vor Schnelligkeit gehen, sagt SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, ebenso wie der CDU-Politiker Philipp Amthor.
Der russische Staatschef Putin betont seine anhaltende Bereitschaft zu Gesprächen mit US-Präsident Trump. Ein Kreml-Sprecher dämpfte aber erneut Erwartungen an eine schnelle Friedenslösung im Ukraine-Krieg. Gestern hatte Trump erklärt, er sei stinksauer auf Putin, weil der den ukrainischen Präsidenten Selenskyj nicht als Verhandlungspartner anerkennt. Die israelische Armee geht nach eigenen Angaben weiter massiv gegen die Hamas im Gazastreifen vor. Jetzt wurde die Zivilbevölkerung aufgefordert, das Gebiet von Rafah zu verlassen. Aus Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler.
Betroffen ist der gesamte Süden des Küstengebiets. Da drücken Bodentruppen voran und es gibt Luftangriffe. Dabei gibt es bei den Verhandlungen um eine erneute Waffenruhe weiterhin keinen Fortschritt. Israel und die Hamas haben offenbar Vorschläge auch zur Freilassung der Geiseln unterbreitet, die noch weit auseinanderliegen. Israels Regierung setzt derweil weiter auf militärischen Druck und lässt seit inzwischen mehr als 4 Wochen keinerlei Hilfsgüter mehr in den Gazastreifen. Deshalb verschärft sich dort die humanitäre Lage.
Die Produktion im Stahlwerk Hennigsdorf steht bis auf Weiteres still. Wie das Unternehmen dem RBB mitgeteilt hat, bleiben damit die rund 680 Mitarbeiter, das ist fast die gesamte Belegschaft, in Kurzarbeit. Die sei nun